Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, die ihr heute hier zusammengekommen seid, um diesen Gottesdienst zusammen zu feiern. Vielleicht wart ihr auch am 4. Advent in der Kirche. Da habe ich darüber gepredigt, welch kostbare Schätze Gott für uns bereithält und uns mitsamt seinem Sohn Jesus Christus reich beschenkt hat. Er hat den Himmel geöffnet und ist in Form eines Menschen auf die Erde gekommen. Mit dem Kind in der Krippe und mit dem Mann am Kreuz hat Gott sich den Menschen offenbart und die Welt mit sich selbst versöhnt. Das ist das größte und kostbarste Geschenk, in dem alles andere Lebensnotwendige. Wenn Gott uns nun so reich beschenkt mit seinem Sohn, mit seinem Ja auf alle Gottesverheißungen, mit seinen Segnungen und Salbungen, mit seinem Heiligen Geist, dann können wir eigentlich nicht anders, als darauf zu antworten. Wir können da nicht ruhig und untätig bleiben. Aus diesem Grund soll es heute, am zweiten Weihnachtsfeiertag, um die Frage gehen, was schenken wir eigentlich Gott? Welche Schätze bringen wir zu ihm an die Krippe oder auch ans Kreuz? Und als Vorbild sollen uns die Weisen aus dem Morgenland dienen, die sich nach Jesu Geburt auch auf den Weg gemacht haben, genauso wie zuerst die Hirten, die ganz sicher auch ein kleines Geschenk für den neugeborenen König dabei hatten. Heute wollen wir uns mit der Erzählung über die Weisen aus dem Morgenland beschäftigen. Und ich lese uns den Predigttext vor aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus, also der Gesalbte, geboren werden sollte. Und sie sagten zu ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Die Ärmsten, die Benachteiligsten, nämlich die Hirten, kamen zur Krippe und beteten an. Und die Reichsten kamen und beteten an, die Weisen aus dem Orient, von weit her, wohlhabende Menschen, kluge Menschen. Groß und klein, arm und reich, alle sind eingeladen, sich von Gott beschenken zu lassen, denn Gott kam für jeden Menschen. Bei ihm ist kein Ansehen der Person. Gott interessiert nicht deinen Kontostand oder deine berufliche Stellung oder die Größe deines Hauses oder die Größe deiner Familie. Für Gott bist du als Mensch, als Mann und Frau, egal ob als Kind, Jugendlicher oder Senior, wichtig. Du mit deiner Persönlichkeit. Und das, was du ihm schenken kannst, das kann jeder ihm schenken. Das ist wirklich unabhängig von unserer Lebenssituation. Das ist nämlich auch im übertragenen Sinn Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und darum soll es heute gehen. Was sind unsere Schätze, die wir Gott bringen können, die jeder von uns Gott bringen kann? Und ich beginne mit dem Gold. Ich weiß nicht, hört ihr auch so einen kleinen Widerhall? Von der Stimme her, vielleicht ein Ticken leiser, auch beim Altarmikrofon bitte. Also, der erste Punkt, Gold. Gold im wahrsten Sinne des Wortes werden vielleicht gar nicht so viele von uns besitzen, vielleicht ja aber doch, vielleicht als Goldsparplan oder sogar als echter Goldbarren in irgendeinem Tresor oder vielleicht als Goldschmuck, zumindest der Ehering mag bei dem einen oder anderen aus echtem Gold sein. Unser Gold ist aber nicht nur Gold im eigentlichen Sinne, sondern auch das Gehalt, das wir am Ende des Monats auf unserem Konto sehen oder unser Besitz in Form von Auto, Haus, vielleicht hat einer auch ein Segelboot oder Ähnliches, also unser ganzer Besitz. Auch für die drei Weisen, ob es drei waren, wissen wir gar nicht, in dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, wird keine Anzahl genannt. Aber von den drei Geschenken, Gold, Weihrauch, Myrrhe, hat man wahrscheinlich dann geschlussfolgert, dass es drei Weise waren. Für die war Gold etwas sehr Kostbares, wie es auch heute noch ist. Und es war für sie völlig klar, dass wenn irgendwo ein neuer König geboren wird, dann verdient der auch die wertvollsten Geschenke, wie eben Gold. Und die Frage ist, bist du bereit, Gott auch etwas von deinem Gold zu schenken? Wie wäre es, wenn Gott dich bitten würde, dass du etwas von deinem Besitz verkaufst und das Geld für etwas Bestimmtes spendest, was er dir aufs Herz legt? Oder wenn es zu einer Situation kommt, wo du Reserven auflösen musst, wo du vor die Situation oder die Entscheidung gestellt wirst, dein Haus zu verkaufen und in eine kleinere Wohnung zu ziehen, hättest du das Vertrauen, dass er für dich sorgen würde, dass es dir hinterher nach diesem Loslassen deines Besitzes an nichts fehlen würde? Bist du bereit, für Gott auch etwas Teures und Wertvolles, wo Menschen vielleicht den Kopf schütteln würden und sagen würden, warum verkaufst du das, warum gibst du das her? Wärst du bereit, das herzugeben, wenn Gott dich darum bittet? Nicht einfach nur so, sondern wirklich als eine Antwort auf Gottes Liebe, auf Gottes Barmherzigkeit. Ich stelle diese Frage nicht, um dich unter Druck zu setzen, denn wir leben nicht mehr unter dem Gesetz. Du musst nicht zum Beispiel den Zehnten zahlen, um von Gott geliebt zu sein. Du bist auch so geliebt. Aber wenn wir uns die Frage stellen, was schenken wir Gott? Was sind wir bereit zu opfern und loszulassen? Und inwieweit vertrauen wir ihm auch? Dann ist es hilfreich, sich einfach mal diese Frage zu stellen, weil ich glaube, dass sich daran wirklich festmacht, ob wir echtes Vertrauen zu Gott haben. Denn solange wie wir versorgt sind, ist es im Grunde genommen gar nicht notwendig, dass wir Gott vertrauen. Aber wenn ich zum Beispiel den zehnten Teil meines Bruttogehalts opfere in die Gemeinde, übrigens da, wohin du opferst, da wirst du auch den Segen draus empfangen. Aber mal angenommen, du würdest den zehnten Teil deines Bruttogehalts opfern und in die Gemeinde geben. Das ist viel. Und da würde man sagen, da reicht der Rest nicht. Aber genau darum geht's, da zu erkennen, ich darf Gott vertrauen, er versorgt mich, wenn ich ihm das gebe, was ihm gebührt. Wenn ich aus Dankbarkeit und Liebe zu Gott bereit bin, mein Gold herzugeben, dann darfst du vertrauen und glauben, dass du nicht zu kurz kommst. Eine Freundin von mir hat mir zum Geburtstag ihr Lieblingskleid geschenkt, weil sie nicht mehr hineinpasst und trotzdem ist es ihr schwer gefallen, das loszulassen. Vielleicht kennen das einige Frauen unter uns, dass wenn man so einen schönen Rock hat oder ein schönes Kleid oder irgendwas, was einem richtig gut passt, eine Farbe, die einem steht, man mag das nicht hergeben. Und selbst wenn es einem zu klein geworden ist, denkt man, oh, irgendwann wird es mir wieder passen. Aber dieses sich trennen von Lieblingsstücken, das ist ein Zeichen von, ich kann es loslassen, weil ich vertraue, dass Gott für mich sorgt. Ich kannte auch eine Predigerin, die auch immer wieder davon berichtet hat, wie Gott ihr beigebracht hat, ihren Besitz zu teilen. Dass wenn Gott ihr aufs Herz gelegt hat, zum Beispiel einen kostbaren Ring, den sie sich leisten konnte, weil sie gut verdient hat, jemanden zu schenken, wenn Gott ihr das aufs Herz gelegt hat. Und das war für mich immer ein Vorbild, dass ich dachte, so möchte ich auch sein, so großzügig und bescheiden, genügsam. Großzügigkeit und Genügsamkeit sind zwei wunderbare Charakterzüge, die Gottes Geist in uns hervorbringen kann. Wenn wir uns fragen, ob wir bereit sind, Gott unser Gold, unser Geld, unseren Besitz zur Verfügung zu stellen, dann geht es nicht immer darum, alles zu verkaufen. Aber es geht um diese innere Einstellung dazu. Bin ich bereit, etwas aufzugeben, etwas zu verkaufen und im Gegenzug dann Gott zu vertrauen, dass er für mich sorgt? Denn wer Gott sein Gold schenkt, der geht nicht leer aus, sondern der bekommt im Gegenzug eine innere Freiheit und einen inneren Frieden geschenkt und sein Vertrauen in Gottes Fürsorge wird gestärkt. Zweitens, Weihrauch. Den Weihrauch, den die Könige oder die Weisen damals gebracht haben, möchte ich mit dem Gebet vergleichen. Denn Weihrauch steht in der Bibel, vor allen Dingen im Alten Testament, sehr oft im Zusammenhang mit Speisopfern, bei denen eben auch Gewürze mit verbrannt wurden. Und im Neuen Testament wird durch das einmalige und endgültige Opfer von Jesus ja alles andere Opfern abgeschafft. Also seit die christlichen Gemeinden entstanden sind, braucht es keine täglichen Opfer mehr, wie zur Zeit des Alten Testaments, zur Zeit des Alten Bundes. Aber an die Stelle dieser Speisopfer und Dankopfer im Alten Testament ist das Gebet getreten. Unser Gebet ist praktisch das Opfer, das wir morgens, abends und rund um die Uhr zu Gott bringen. Das wird besonders schön deutlich im Buch der Offenbarung, da heißt es im 8. Kapitel: Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten der Allerheiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen stieg von der Hand des Engels hinauf vor Gott. In der katholischen Kirche wird ja immer noch Weihrauch verbrannt und das auch symbolisch dafür, dass unsere Gebete zu Gott aufsteigen, wie eben das Räucherwerk durch Weihrauch. Es verbreitet einen Duft, es füllt das Haus aus, die Kirche, den Raum, in dem wir uns befinden. Und genauso ist das, wenn wir beten, wenn wir in Zeit mit Gott verbringen, mit Dankgebeten, mit unserer Anbetung, mit unserem Lobpreis, aber auch mit unseren Fürbitten, mit unserer Klage. Das sind alles Gott angenehme und wohlriechende Opfer, die Zeit, die wir mit ihm verbringen, im Gebet. Auch das ist ein Opfer, genauso wie wir den Besitz opfern, opfern wir auch unsere Zeit, indem wir sie mit Gott verbringen. Wenn wir zu Gott beten, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann ist das wie Weihrauch, der die Atmosphäre mit Gottes Gegenwart und Herrlichkeit erfüllt. Denn da, wo Menschen zusammenkommen im Glauben an Jesus Christus, wo sie ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit, da ist er selbst gegenwärtig. Das hat er versprochen und dazu steht er. Und genauso soll es sein. Das ist unser Schatz, den wir täglich zu Jesus bringen dürfen. Unsere Zeit, die wir im Gebet mit ihm verbringen. Das ist ein Opfer, das Gott wohlgefällt. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus: Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit im Triumph mitführt in Christus. Und jetzt kommt's: und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden. Wikipedia verrät uns, dass Weihrauch schon bei den alten Ägyptern für kultische Zwecke im Alltag eine Rolle gespielt hat, als aromatisches, aber auch desinfizierendes und entzündungshemmendes Räuchermittel und sozusagen als Heilmittel im Gebrauch war. Das können wir übertragen, wenn wir Zeit mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist im Gebet verbringen, dann dient das auch der Förderung unserer geistlichen Gesundheit. Es reinigt uns, desinfiziert uns von allem Dreck und Schmutz im geistlichen Sinne. Und es tut uns gut, so wie ein Duft, der uns auch gute Laune macht. Und da komme ich schon zum dritten und letzten Schatz, zu der Myrrhe. Und die Myrrhe möchte ich gleichsetzen mit unserer Hingabe und Leidenschaft. Das ist nochmal ein Schritt mehr Intimität als jetzt nur die Gemeinschaft im Gebet. Auch auf Wikipedia steht, dass Myrrhe ein Bestandteil von kultischen Salbungen ist und da wird direkt Christus erwähnt. Warum? Christus heißt ja übersetzt der Gesalbte. Und so wie Jesus der Gesalbte war, sind wir durch den Glauben an ihn auch Gesalbte. Das heißt, mit Myrrhe, mit dem Salböl, wo Myrrhe ein Bestandteil ist, gesalbt. Myrrhe ist seit der Antike auch als Aphrodisiakum verwendet worden. Also Frauen und Männer benutzten es als Parfüm für die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Mann und Frau. Das heißt, Myrrhe ist noch viel mehr als Weihrauch, ein Duftstoff, der etwas Betörendes hat und deshalb eben auch für die Leidenschaft zwischen Mann und Frau steht. Und diese Beziehung zwischen Mann und Frau, diese Einheit zwischen Mann und Frau wird in der Bibel oft auch als Symbol für die Beziehung zwischen Gott und Mensch verwendet. Zum Beispiel das Hohelied der Liebe. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Buch der Bibel schon mal gelesen haben. Es ist ein Hochzeitsreigen für ein Brautpaar, aber es kann auch sinnbildlich verstanden werden für die Liebesgeschichte zwischen Gott und seinem Volk Israel oder zwischen Gott und dem Menschen. Und Myrrhe war der Bestandteil des Salböls, mit dem die Stiftshütte und die Priester im Tempel gesalbt wurden. Im Hohenlied der Liebe, da heißt es im 5. Kapitel, und es ist hier die Braut, die spricht über ihren Bräutigam, da stand ich auf, dass ich meinem Freund, meinem Bräutigam, auftäte, meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von fließender Myrrhe an den Griffen des Riegels. Hier geht es um Leidenschaft zwischen zwei Menschen. Und diese Leidenschaft gibt es auch im übertragenen, im geistlichen Sinne in unserer Beziehung zu Gott, zu Jesus, zum Heiligen Geist. Und die Frage an dich ist, ist deine Beziehung zu Gott auch eine von Leidenschaft geprägte Beziehung? Hast du in deiner Beziehung zu Gott schon mal diese Intimität erlebt im Gebet, wo du ein Einssein im geistlichen Sinne mit Gott gespürt hast? Einen Frieden, der deinen Verstand überstiegen hat? Hast du schon mal die Sehnsucht nach Gott gespürt, so wie sich eine Frau nach ihrem Bräutigam sehnt? Für manch einen von uns mag das erstmal ein fremder Gedanke sein. Vielleicht tut man sich auch im realen Leben schwer mit Leidenschaft, mit Intimität. Und das dann auch noch auf Gott zu übertragen, das mag nicht für jeden so einfach sein wie für manche von uns. Aber wenn wir verstehen, dass Gottes Geist die tiefsten Bedürfnisse des Menschen erfüllen, stillen und heilen will, dann werden wir erkennen, dass der einzige wirkliche Geliebte unserer Seele Jesus Christus ist oder sein kann. Denn das, was Menschen in ihrem Partner oder in der Partnerin, manchmal auch im eigenen Kind oder im Beruf suchen, ist Anerkennung und Wertschätzung, Liebe und Hingabe, Gemeinschaft und Trost. Wir wollen unsere Bedürfnisse auf vielerlei Weise stillen, aber erst wer begriffen hat, dass Gott allein uns Menschen ganz macht, unabhängig von einem anderen Menschen, der wird wirklich frei und der empfängt wahre Freude und wahren Frieden in all seinen Beziehungen. Wisst ihr, gerade an Weihnachten, wo wir ja Familie und Frieden und Freude feiern wollen, sind wir enttäuscht, wenn es zu Konflikten kommt, wenn es zu Streit kommt, wenn jemand sich nicht über das Geschenk freut. Immer wieder erleben wir Enttäuschungen in Beziehungen, weil wir zu hohe Erwartungen aneinander haben. Wir haben Idealvorstellungen, wir tragen die in unserem Herzen über Ehe und Familie, über Beziehungen. Aber meine Erfahrung ist die, dass Gott diese Sehnsucht alleine stillen kann. Und wenn ich Gott diese Sehnsucht in meinem Herzen stillen lasse, dann werde ich total frei im Umgang mit Ehemann, mit Kindern, mit Gemeinde, mit Nachbarn, dann habe ich nicht mehr diese überhöhten Erwartungen an andere Menschen und werde immer wieder enttäuscht. Dann weiß ich, es gibt jemanden, der für mich sorgt, für meine Bedürfnisse. Darum möchte ich dieses Geschenk der Myrrhe der Weisen mit unserer Hingabe und Sehnsucht zu Gott gleichsetzen. So wie Myrrhe auch desinfizierend und zusammenziehend ist und die Narbenbildung fördert, also Heilung dient, so wird auch unsere Leidenschaft für Gott uns reinigen, uns heilen und uns auf das Wesentliche konzentrieren, also fokussieren, zusammenziehen und uns zeigen, dass Gott wirklich das Wichtigste in unserem Leben ist. Und darüber hinaus besitzt Myrrhe blutstillende Wirkung. Das hat auch was mit der Heilwirkung zu tun. Und für uns kann das bedeuten, dass auch unsere Schmerzen, unsere Enttäuschungen, unser Leid, unsere Lasten durch die Liebe zu Gott gestillt werden. Wir müssen kein Blut mehr vergießen, weil Jesus sein Blut vergossen hat. Ich glaube, die Weisen haben die Myrrhe zu Jesus gebracht, schon in Anspielung darauf, dass daraus ein Salböl entstehen wird, womit Jesus der Gesalbte, der Christus wird. Und durch Jesus werden wir mitgesalbt. Jesus weist an vielen Stellen darauf hin, dass Gott sich genau über diese unsere Schätze freut, über unsere Bereitschaft, unseren Zehnten zu geben, unseren Besitz mit den Armen zu teilen und dadurch Nächstenliebe zu üben und Gerechtigkeit zu schaffen. Er freut sich über die Zeit, die wir mit ihm im stillen Kämmerlein, im Verborgenen, im Gebet mit ihm verbringen, mit seinem Wort, mit Bitten und Dankbarkeit und Lobpreis. Und er freut sich über unsere Sehnsucht nach ihm, über wahre Leidenschaft und Hingabe wie zwischen zwei Geliebten, die ohne einander nicht sein können. Alle diese Schätze kann jeder und jede von uns zu Gott bringen, egal wie viel wir besitzen, wie schlau wir sind oder wie bekannt wir sind. Bist du bereit, diese Schätze mit Gott zu teilen, sie ihm zu bringen, an die Krippe oder ans Kreuz? Die Antwort darauf kannst nur du alleine geben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.